Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Hey Leute, Dominik Schottner am Mikro für euch und zwar heute in super casual Dress. Graue Jeans, blaues Sweatshirt, rotes T-Shirt. Gäb's hier beim Ab 21 Podcast einen Dresscode, er hieße zieh an, was du willst oder auf Berlinerisch geht dich ein Scheißdreck an, was ich anhabe. Das mit dem Anziehen, was er will, kann Calvin Lentsch nicht machen. Er arbeitet nämlich bei der Frankfurter Sparkasse und erklärt uns in diesem Podcast, wieso ihm der typische Sparkassenanzug Sicherheit gibt. Auf seiner Seite, also pro Dresscode, ist auch Katharina Starley, Autorin und Imageberaterin. Sie wird uns verraten, warum es überhaupt Dresscodes gibt und vor allem welche. Für Xenia Kotina ist die Antwort, was sie immer anzieht, einfach High Heels nämlich.
Man kann das sowohl als Statement tragen heutzutage, als auch einfach als modisches Accessoire.
Früher war Xenia mal Tänzerin, heute bringt sie Menschen bei, auf High Heels richtig zu laufen. Und auch zu unserem Ab-21-Gespräch ist sie natürlich nicht in Sneakern gekommen, sondern ein paar Zentimeter über dem Boden. Dresscodes, wann, was anziehen, unser Thema heute im Ab-21-Podcast. Viel Spaß beim Hören. Hallo Xenia.
Hallo.
Was trägst du denn heute für Schuhe?
Das sind heute logischerweise High Heels, allerdings etwas leger, finde ich alltagstauglich, passend zum Wetter, schön warm gehalten.
Ich guck mal ganz kurz unter den Tisch.
Warte
mal.
Ja, das darfst du machen.
Ich beschreibe mal eben kurz, das sind sehr dunkles Anthrazitgrau, fast schwarz, ein bisschen winterartig noch, leicht gefüttert und ein, wie hoch ist der Absatz, 10, 11?
Ich habe es nicht nachgemessen, ich würde schätzen, ja, so ungefähr 11 cm.
Ist das eine Höhe, auf der du dich wohlfühlst?
Absolut, aber ich fühle mich mit allen Höhen wohl.
Gibt es eine Höhe, wo du sagst, jetzt wird es echt kritisch, da kann ich nicht mehr laufen?
Nein.
Nein, wo ist Ende?
Es gibt kein Ende. Ist tatsächlich so, Spitzenschuhe sind ja die Steigerung von einem High Heel. Mhm. Ne? Also so, dass man praktisch nur noch auf der Spitze steht. Aber mit Spitzenschuhen läuft man auch nicht auf der Straße.
Wann und wo trägst du denn High Heels oder Spitzenschuhe?
Spitzenschuhe gar nicht mehr. Das habe ich früher auf der Bühne getragen, ansonsten natürlich nicht. High Heels überall. Es sind ja glücklicherweise, heutzutage gibt es so viel Vielfalt auf dem Markt. Das heißt, man kann Heels in allen Formen, Farben, Höhen kaufen und immer passend zum Anlass. Was sind High Heels? Ja, also genau. Beziehungsweise vielleicht reden wir auch nur von Heels, also von Absatzschuhen oder Stöckelschuhen. Und die gibt es ja wirklich in jeder beliebigen Höhe und auch mit verschiedenen Absatzbreiten. Das heißt, es kann sein, dass es passend zum Büro vielleicht nur 2-3 Zentimeter sein können. Und abends, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, ins Theater geht oder einen besonderen Anlass hat, dann zieht man durchaus auch etwas höher.
Was gibt es dir denn, ein paar Zentimeter zumindest mit deiner Ferse über der Straße zu stehen und nicht direkt die Straße zu berühren?
Ich glaube, allgemein ist es total interessant mit Absatzschuhen, denn die haben einen wahnsinnig breiten Bedeutungsspektrum und im Übrigen ist eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Also früher haben ja Männer High Heels getragen, dann gar keiner. Dann nur Frauen und auch da verschiedene Symbolik, ja, von Macht bis Hilflosigkeit ist ja alles dabei. Ich finde insgesamt das sehr interessant, weil man kann das sowohl als Statement tragen heutzutage, als auch einfach als modisches Accessoire. Mhm. Also beides absolut in Ordnung. Und insgesamt ist das einfach so eine schöne Requisite, wie ich finde. Das heißt, man kann damit spielen und wenn man geübt darin ist, kann man das tatsächlich je nach Lust und Laune auch unterschiedlich einsetzen.
Wir werden gleich noch über dieses Üben des Laufens sprechen, weil du ja eben auch Workshops dazu gibst. Aber nochmal zurück, was macht es mit dir jetzt, mit dir als Xenia, wenn du in so einen Schuh reinschlüpfst und der dann nicht wie so ein Turnschuh einfach irgendwie sich um deinen Fuß rumschmiegt und dann trittst du auf und machst irgendwie so Flatsch, sondern machst du irgendwie so, geht dir da das Herz auf, denkst du dir, guck, ich bin Xenia und jetzt laufe ich hier die Straße entlang.
Ich glaube, es auch das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe ja auch zu Hause sehr viele unterschiedliche Heels. Mhm. Manche sind schick, manche sind trotz des Absitzes sportlich und es kommt drauf an, was zieht man sonst dazu an. Mhm. Ja, habe ich eine Jeans an, habe ich einen Rock an, wie lang und so weiter. Habe ich jetzt meine weibliche Seite betont oder bin ich jetzt eher sportlich unterwegs? Auch das ist mit Absatzschuhen möglich und je nachdem, worauf ich Lust habe oder wohin ich auch gehe, passt sich das so ein bisschen an. Und wenn man wirklich das kann, dann kann man eben damit spielen und je nachdem kann man natürlich sich auch dann anders fühlen. Ja, insgesamt natürlich, es gibt gibt so ein paar Merkmale vielleicht, die für alle gelten und für alle Situationen. Wenn man Absatzschuhe trägt, wirkt man größer. Mhm. Ja, das ist vielleicht so eins der ganz wichtigen Merkmale und man richtet sich auf. Ja, also das, was man in flachen Schuhen, also gerade mit Sneaker vielleicht gerade so in der Jugend vielleicht noch als cool durchgehen lassen kann, diese Haltung, die funktioniert auf hohen Schuhen nicht. Das heißt, man richtet sich auf, man ist natürlich größer. Das zieht durchaus Aufmerksamkeit auf sich. Ja, das ist vielleicht auch so ein Merkmal, wobei selbst der variabel ist, je nachdem, wie ich sonst eben damit arbeite. Das heißt, ich kann bewusst Aufmerksamkeit auf mich ziehen oder auch so laufen und solche Schuhe anziehen, die jetzt nicht unbedingt jetzt alle Blicke auf sich ziehen.
Hattest du schon immer diese Liebe zu den Schuhen oder ist die gewachsen, weil du am Anfang auch eher Probleme damit hattest?
Ich hatte ehrlich gesagt gar keine Probleme damit. Also ich hatte tatsächlich immer so eine Zuneigung zu diesem Objekt und die habe ich immer noch. Und ich finde es wirklich, es ist ein sehr interessantes Objekt. Ja, man kann so viel damit machen, so viel damit Neues. Das ist einfach so etwas Lebendiges. Es verändert sich auch und man kann wirklich damit sehr viel für sich auch neu entdecken, auch jeden Tag. Deswegen möchte ich darauf nicht verzichten. Schön ist es halt wirklich, das auch zu können. Ja, also es bringt natürlich nichts, wenn man solche Schuhe trägt und es funktioniert nicht.
Du gibst ja diese Laufworkshops. Das kostet 100 Euro für einen Workshop, 60 Euro, wenn man das bei dir einzeln bucht, eine Stunde. Was erhoffen sich die Leute da von dir?
Die Menschen kommen ganz aus unterschiedlichen Gründen zu mir. Also es sind wirklich Männer, Frauen ab 18, sagen wir, bis weit über 68. Mhm. Und je nach Anlass, es sind natürlich auch verschiedene Wünsche damit verknüpft. Die ganz Jungen kommen oft wegen Abiball. Eine ganz ältere Dame hat, die fand ich entzückend, die wollte tatsächlich so eine Art Opernball mit ihrem Mann besuchen. Und dann fiel ihr ein, dass sie irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr hohe Schuhe anhatte. Aber zu diesem Kleid passten sie so wundervoll. Also ganz unterschiedliche Beweggründe. Eins natürlich, was insgesamt so ein Workshop ausmacht, man lernt sozusagen mit den Fragen auch zurechtzukommen. Also die Fragen stellen wir uns alle gemeinsam. Wie fühlt sich mein Körper an? Mhm. Was machen meine Arme? Was machen meine Beine? Was machen natürlich meine Füße? Aber auch ganz wichtig, das Mentale. Ja, also wie fühle ich mich? Wie wirke ich? Wie kann ich meine Wirkung verändern? Und so weiter. Also all diese Sachen. Und natürlich auch ganz praktische Sachen, wie laufe ich über Kopfsteinpflaster zum Beispiel.
Also arbeitest du auch mit Psychologinnen und Psychologen zusammen?
Nicht ganz so. Aber natürlich ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ja, weil es kommen sehr viele verschiedene Typen zu mir. Und es gibt nicht die eine Art des Laufens. Mhm. Ja. Und das ist wundervoll. Und das heißt beispielsweise, wenn eine Frau, sagen wir, etwas sportlich unterwegs ist in der Regel, die kann ein bisschen eleganter werden, aber die wird nie dieses leicht Sportliche, also das soll sie auch nicht verlieren, weil das macht sie aus. Und das wäre sehr schade, wenn das irgendwie verloren geht und das ist trotzdem möglich.
Was ist deine Beobachtung? Ist der Anteil der Frauen, wir reden ja schwerpunktmäßig schon immer noch über Frauen, auch wenn du auch Männer coachst, ist der Anteil der Frauen, die in High Heels laufen, eher größer geworden oder eher kleiner geworden über die Jahre?
Ich finde, es nimmt immer mehr zu. Mhm. Frauen, die zu mir kommen, erzählen mir auch immer wieder, noch vor 10, 20 Jahren hätte ich mich das jetzt nicht getraut. Jetzt irgendwie finde ich das okay, auch meine weibliche Seite zu zeigen und ich traue mich auch so ins Büro zu gehen. Das finde ich eigentlich einen sehr angenehmen Moment.
Mhm. Weil sich der Dresscode ändert oder was ist der Grund dafür?
Was mir die Frauen meistens berichten, ist, dass die früher das Gefühl hatten, dass sie eher männlich wirken mussten, um bestimmte Merkmale zu haben, damit sie auch im Beruf erfolgreich sind. Das hatten sehr, sehr viele Frauen, also ja, die zu mir kommen, die zumindest davon erzählen. Und jetzt fühlen sie zunehmend diese Freiheit, dass sie sowohl erfolgreich sein können, als eben auch etwas weiblicher.
Du hast russische Wurzeln und da, als ich mal in Moskau war, ist mir aufgefallen, da ist der High Heel ein bisschen verbreiteter auf der Straße noch. Und da gibt es aber jetzt eine Gegenbewegung, habe ich gelesen. Sprich, die Frauen gehen eher den anderen Weg. Warum?
Ja, das ist auch ganz unterschiedlich. Ich glaube, auch da natürlich hat es was mit Geschichte zu tun. Dort mussten Frauen nie sich entscheiden zwischen männlich, Karriere und High Heels, sondern es ging beides.
Und wegen des sozialistischen Systems?
Ja, vermutlich. Mhm. Also das habe ich jetzt nicht erforscht, aber es wäre jetzt so meine Vermutung. Und was ich beobachten konnte dadurch, war es halt ganz typisch für eine Frau. Ja, die war erfolgreich, hat gearbeitet, hat trotzdem irgendwie High Heels getragen. Und das war auch so, dass man das von ihr erwartet hat. Und zunehmend hat man dort eben auch die Freiheit, sich so anzuziehen, wie man möchte. Und viele junge Frauen nützen das und tragen auch mal Sneaker, mal Ballerinas, mal High Heels. Mhm. Ja, je nachdem eben, wo sie hingehen.
Wir würden nicht drüber sprechen, wenn High Heels nicht immer noch so einen etwas seltsamen Ruf manchmal hätten. Und du hast dir ja jetzt alles gegeben dafür, den High Heels sozusagen den Ruf ein bisschen aufzupolieren. Was ist dein Wunsch an vor allem die Männer oder auch die Gesellschaft in Sachen High Heels?
Freiheit für die Entscheidung.
Also, dass man niemanden verdammt, der sich für High Heels entscheidet?
Und auch andersrum. Also, ich wäre sehr traurig, wenn dieses Objekt verschwinden würde. Was ich mir wünschen würde, dass es so ein genderübergreifendes Objekt wird. Das heißt, dass Frauen und Männer das tragen können, wenn sie wollen, aber eben nicht müssen. Das wäre so wirklich mein Traum. Und es ist ein wundervolles Symbol, und zwar für so vieles. Ja? Ich kenne kaum Symbole, die sonst für so vieles gleichzeitig stehen können. Ja? Eben für Macht und Unterdrückung. Das ist unfassbar. Und je nachdem, wie man das auch präsentiert, kann man eben diese Eigenschaften dieses Objekts herausstellen.
Sagt Xenia Cortina, Gründerin von Deutschlands erster High Heels Laufschule. Und ihr habt es gehört, ganz energische Verfechterin des Absatzes unter der Ferse.
Deutschlandfunk Nova.
In meinem Job hier als Moderator bei Deutschlandfunk Nova ist die Klamotte nicht egal, aber weil mich ja außer ein paar Kolleginnen und Kollegen niemand sieht, ist es jetzt auch nicht wirklich wichtig. Anzug kann deswegen zu Hause bleiben, Hemd meistens auch. Heute bin ich in Jeans und blauem Pulli hier. Bei anderen Jobs ist es natürlich anders, da ist die Klamotte ein bisschen wichtiger. Polizisten, Uniform, Bäcker, irgendwas Weißes, Bequemes und Sparkassenbankerinnen, so will es das Klischee, eröffnen mit uns unser Girokonto im klassischen Nadelstreifenanzug. Die Frankfurter Sparkasse, die befragt aktuell gerade ihre Kundinnen und Kunden, in welcher Kleidung sie ihre Bankberaterinnen und Bankberater am liebsten sehen. Konservativ, leger oder klassisch? Was sich hinter diesen drei Varianten verbirgt und wieso der Dresscode überhaupt zur Abstimmung steht, darüber habe ich mit Calvin Lentsch kurz vor seinem Feierabend gesprochen. Er hat bei der Frankfurter Sparkasse gelernt, Bankkaufmann, studiert jetzt BWL und arbeitet nebenher aber immer noch bei der Sparkasse als Werkstudent im Vorstand, wo er, wenig verwunderlich, im Lieblingsoutfit der lockeren Banker aufgeschlagen ist.
Ja, ganz klassisch den Anzug. Allerdings ist die Krawatte heute mal weg.
Warum das?
Naja, das hat den Grund, dadurch, dass ich ja hier im Vorstandssekretariat arbeite, bin ich nicht direkt im Kundenkontakt, sondern bin da hauptsächlich mit Kollegen unterwegs, und die legen jetzt keinen großen Wert darauf, dass ich ganz konservativ hier noch mit Krawatte rumlaufe. Das ist der Grund.
Aber du hast eine und du setzt sie auch ein dann und wann, wenn du Kundenkontakt hast?
Genau, wenn ich Kundenkontakt habe oder wenn hier Veranstaltungen sind mit dem Vorstand, dann gehört die Krawatte schon dazu.
Warum gehört sie dazu? Irgendjemand erwartet etwas von dir. Gibt es einen Dresscode, den du erfüllen musst?
Wir haben jetzt keinen festgeschriebenen Dresscode, allerdings ist das Ganze wie ein ungeschriebenes Gesetz bei uns. Anzug gehört bei den Männern ganz klar dazu. Die Frauen haben da einen gewissen Spielraum, allerdings ist das auch schon immer im Business-Rahmen. Und das Ganze hat einfach den Hintergrund, so ein Anzug verleiht einem einfach eine gewisse Seriosität und Professionalität. Und auch so eine Krawatte darf man dabei nicht ganz unterschätzen.
Mhm. Und welchen Knoten machst du?
Den einfachen Winzer.
Den einfachen Winzer. Geht schnell.
Das geht schnell, ja.
Du hast schon gesagt, das lässt dich seriöser erscheinen, dich und deine Kolleginnen und Kollegen. Was für eine Farbe hat dann dein Anzug?
Also da wähle ich immer entweder zwischen Marineblau, Schwarz oder Anthrazit.
Mhm. Klassisch, also dunkelblau ist die Finanzfarbe, ne? Die seriöse Finanzfarbe.
Ja, ganz genau.
Erleichtert dir dieser Dresscode auch so ein Stück weit die Morgenroutine?
Definitiv. Also morgen stellt sich bei mir, wie gesagt, nur die Frage Schwarz-Blau oder Anthrazit. Ich denke, da haben die weiblichen Kollegen schon eher die Qual der Wahl.
Und wie lange brauchst du dann, um fertig zu werden fürs Geschäft?
Also das beschränkt sich so auf 5 Minuten. Ja, die Krawatte macht einem tatsächlich dann manchmal nochmal ein bisschen Strich durch die Rechnung. Und da ist manchmal ein zweiter oder dritter Ansatz nötig.
Ja. Und jetzt hast du während des Semesters, wenn du studierst, hast du Casual an, Jeans, T-Shirt, Pulli, vielleicht auch mal ein Hemd. In den Semesterferien, wenn du als Werkstudent im Vorstand bei der Frankfurter Sparkasse arbeitest, hast du Anzug an, mal mit, mal ohne Krawatte. Was ist der Unterschied in dir? Also was fühlst du mit Jeans und was fühlst du mit Anzug? Bist du ein anderer Mensch mit Anzug oder nicht?
Also ich denke, das ist tatsächlich so, dass man, wenn man im Arbeitsalltag den Anzug anhat, dass es einem einfach im Alltag leichter fällt. Die Kollegen und auch die Kunden nehmen einem einfach ganz anders wahr. Von daher gehört das auf jeden Fall zum Alltag dazu.
Okay, jetzt habt ihr aktuell diese Aktion mit dem Voting über das Outfit von dir und deinen Kolleginnen und Kollegen. Da gibt es ein konservatives Outfit, was zur Wahl steht. Das ist bei den Frauen knielanger Rock mit Bluse und Blazer und bei den Männern Buntfaltenhose und Jackett. Dann gibt es das klassische, sage ich jetzt mal, Sparkassen-Outfit mit Anzug bei den Herren, mit Krawatte und bei den Damen ist es der Hosenanzug. Und dann gibt es das legere, was eher so modern casual ist, mit einer Chino und mit einem schönen Hemd und bei den Damen entsprechend Jeans und schöner Bluse, aber eben modern. Welches davon findest du denn am besten?
Was mir am besten gefällt, ist die mittlere Variante. Also casual, modern, setzt man einfach mal einen Akzent weg von diesem alten Konservativen hin zu dem Modernen. Also ich persönlich hatte auch das Gefühl, gerade wenn ich mit jüngeren Leuten im Gespräch war, dass so ein legerer Dresscode, also bei uns fängt das ja schon an, dass man die Krawatte weglässt im Gespräch, dass es einfach lockerer und ungezwungener vonstatten ging.
Also das, was, wie reagieren die Leute dann da drauf? Sind die dann offener oder kommt es zu mehr Abschlüssen?
Grundsätzlich ist einfach eine entspanntere und offenere Stimmung. Ja.
Ja. Wann ist denn für dich die Zeit, all das hinter dir zu lassen, den Anzug? Und was machst du als erstes, wenn du nach Hause kommst?
Ja, also nach meinem harten Arbeitsalltag bin ich schon erleichtert, wenn ich dann mal den Anzug ausziehen kann. Gerade im Sommer, an heißen Sommertagen, kann es unter der prallen Sonne dann auch schon mal ganz schön heiß werden. Deswegen das Erste, was ich mache, ist erstmal raus aus den Klamotten, unter die kalte Dusche. Und
machst du diesen klassischen Move, die Krawatte so zu lockern?
Ja, klar, ja. Natürlich. Der gehört dazu.
Der gehört dazu und dann lässt sich das Jackett in die Ecke pfeffern.
Ja, ganz ja, genau.
Okay. Kevin Lensch, Bankkaufmann aus Frankfurt in Diensten der dortigen Sparkasse, trägt nicht nur die Bank im Herzen, sondern auch als Uniform auf seiner Haut.
Deutschlandfunk Nova.
In manchen Redaktionen hätten Modebewusste unter euch so ihre helle Freude. Ich sag mal, schaut man die eine oder andere Printredaktion. Da sieht's aus wie bei einer Modenschau aus der Altkleidersammlung. Kann ich euch erzählen. Denn bei uns natürlich nicht. Deutschlandfunk Nova ist da ganz weit vorne dabei. Es gibt aber keinen Dresscode. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Katharina Starley, Imageberaterin, Modedesignerin, Kolumnistin beim Manager-Magazin, hier hingegen sagt, das ist doch toll, so ein Dresscode. Die sind doch wichtig. Warum? Bevor wir mit dem Gespräch begonnen haben, hat Katharina Starley noch schnell ihren Perlenohrring aus dem Ohr geknipselt, hätte sonst beim Telefonieren ein bisschen zu sehr geklappert. Aber dann hat sie mir erklärt, wieso sie Dresscodes, gerne auch inklusive Ohrring, so wichtig findet.
Dresscodes geben eine ganz wichtige Orientierung, sowohl auf der Senderseite als auch auf der Empfängerseite. Das heißt, mit einem Dresscode oder mit einem gepflegten Äußeren signalisiere ja auch ich mir selbst, ich bin es mir wert und der Anlass ist es mir wert. Und gut auszusehen macht nicht nur Spaß, es hebt auch das Selbstbewusstsein. Mhm. Und auf der Empfängerseite kommen genau diese Botschaften dann auch an. Also der andere kriegt auch das Gefühl, oh, das ist demjenigen auch wichtig gewesen. Ich bin demjenigen wichtig gewesen. Mhm. Und das ist eine sehr gute Grundlage für gute Gespräche.
Spannend, dass Sie sagen, Sender und Empfänger, das würde ja auch gerade bei uns als Radiomenschen funktionieren. Jetzt ist es bei uns aber ja wirklich egal, ob ich hier in Shorts oder in Anzug stehe oder macht es für Sie. Glauben Sie das zu hören, was ich gerade anhabe?
Hören direkt nicht, weil ich Ihre anderen Zustände nicht kenne. Aber ich persönlich bin überzeugt davon, dass man die Grundhaltung, die ja auch mit der Kleidung zu tun hat, auch über das Medium Radio oder auch Telefon hört. Mhm. Kommunikationstrainer raten ja auch, dass man zum Beispiel in einem Telefonat auch mal lächeln soll. Das würde der andere auf der anderen Seite ebenfalls hören. Und ich glaube einfach, dass man Kleidung und die Haltung, die mit der Kleidung einhergeht, ebenfalls hört. Wenn ich zum Beispiel Interviews mache wie heute, dann habe ich auch was Anständiges an und vor allen Dingen habe ich Schuhe an. Also ich würde nie im Leben in Socken und Bademantel hier stehen und mit Ihnen sprechen wollen, einfach weil es meine innere Haltung verändert.
Mhm. Und sind das Absatzschuhe oder sind das flache Schuhe?
In dem Fall sind es halbhohe Schuhe, weil das eine Absatzhöhe ist, in der ich auch gut laufen kann und eine gute Bodenhaftung habe. Und das ist für gute Gespräche ebenfalls wichtig.
Mhm. Vielleicht müssen wir nochmal zwei, drei Schritte, Absatzschritte zurückgehen und klären, was ist eigentlich ein Dresscode? Wir sprechen da so drüber, als wäre das eh klar, was das ist. Aber woher weiß ich denn, was ich wann anziehen soll? Steht ja meistens nirgends.
Das ist richtig. Früher war das sehr klar geregelt, was Dresscodes bedeuteten. Und wir haben drei Sorten von Dresscodes. Einmal die gesellschaftlichen Dresscodes, die gelten in der Regel für festliche Anlässe, für Galas, Partys und dergleichen. Oder auch für den roten Teppich, wenn wir jetzt gerade bei den Oscarverleihungen waren. Und diese gesellschaftlichen Dresscodes, die richten sich immer nach der Bekleidung des Mannes. Also die Angaben zum Beispiel White Tie, Black Tie, die sagen immer das, was der Mann gerade trägt. Ja, also eine schwarze Fliege oder die weiße Fliege. Und dazu weiß man dann eben auch, ob der Mann einen Frack oder Smoking trägt. Und die Frau, von der erwartete man, dass sie automatisch auch weiß, was sie dann zu tragen hat. Dann haben wir die Business Dresscodes. Die richten sich ein bisschen danach, wo ich mich bewege, in welcher Firma ich unterwegs bin, weil der Alltagsdresscode Business, der kann ja in einer Bank ganz anders aussehen als in einer Werbeagentur zum Beispiel. Und dann haben wir noch die Privaten, die sich auch nochmal nach Casual und Smart Casual richten. Also je nachdem, ob ich halt einen festlicheren privaten Anlass habe oder ob ich einfach mit Freunden unterwegs bin, wo Turnschuhe und T-Shirt okay sind.
Jetzt haben wir vorhin schon ja festgestellt, dass Sie ganz stark für Dresscodes sind. Sollten die denn dann auch tatsächlich irgendwie festgeschrieben werden, zum Beispiel in einer Bank, wenn man da einen Arbeitsvertrag unterschreibt, dass da drin steht, bitte ziehen Sie sich ordentlich an und nicht Turnschuhe und Jeans?
Also ich bin natürlich auch für Dresscodes, weil es entspannt. Wenn ich weiß, was ich anziehen soll und nicht Gefahr laufe, hoffnungslos über- oder underdressed zu sein, dann habe ich mehr Kopf frei für das, was ich eigentlich sagen will, für die eigentlichen Inhalte, um die es geht. Also Kleidung ist die wichtigste Nebensache im zwischenmenschlichen Kontakt. Wir kennen das ja selbst. Ich meine, was tun wir, wenn wir an einem schönen Frühlingstag im Straßencafé sitzen und einen Cappuccino schlürfen? Wir beobachten Leute. Und so fühlen sich die Menschen, die sich bewegen, auch in Gesellschaften oder im gesellschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, die fühlen sich auch manchmal beobachtet. Und wenn ich weiß, ich bin richtig gekleidet, dann habe ich auch da mehr Selbstbewusstsein und ein besseres Auftreten. Und jetzt zu Ihrer Frage, sollten Firmen Dresscodes festschreiben? Ich bin der Meinung, dass je lässiger wir werden, auch im geschäftlichen Bereich, desto wichtiger wird es, miteinander in einer Firma darüber zu sprechen, wer sind unsere Kunden und wie gehen wir zu unseren Kunden, um auch erkannt zu werden. Denn Markenimage hört bei den Drucksachen nicht auf. Markenimage geht weiter mit dem Benehmen, mit dem Auftreten und auch mit der Kleidung.
Unterscheidet sich denn die Haltung zu diesen Dresscodes in Deutschland zu der von Menschen in anderen Ländern?
In Deutschland ist der Drang nach Casualisierung, also nach mehr Lässigkeit, relativ groß. Und in anderen Ländern, gerade im europäischen Umland zum Beispiel, in England, Frankreich oder auch Italien, da legt man generell mehr Wert auf Kleidung, nicht nur auf das Thema Dresscode, also die Angezogenheit der Kleidung, sondern auch darauf, wie geschmackvoll ist die Kleidung und wie sehr passt sie zum Typ. Kleidung ist woanders wichtiger als ausgerechnet bei uns.
Warum versuchen wir, sage ich jetzt überspitzt, warum versuchen wir so lässig zu sein? Weil wir früher so unlässig waren oder überhaupt als die unlässigen Deutschen gelten?
Da kann man eigentlich nur spekulieren. Wolfgang Job hat einmal gesagt, Mode gilt in Deutschland als etwas Vermeidbares.
Schön.
Und ich würde sagen, in Deutschland, das ist jetzt meine Ausdrucksweise dafür, in Deutschland ist es nicht schick, sich schick zu machen. Also der Fokus liegt nach meinem Gefühl in Deutschland mehr auf anderen Statussymbolen, die außen liegen. Also ein Auto ist viel mehr Statussymbol als die Kleidung bei uns in Deutschland. Das ändert sich jetzt ein bisschen mit jungen Generationen, die nachkommen und die nicht so diesen starken Fokus auf die Äußerlichkeiten haben, die außerhalb der eigenen Person liegen.
Da gibt es aber auch starke regionale Unterschiede. Also ich komme ursprünglich aus München, habe in Leipzig studiert und lebe jetzt in Berlin. Und das war ein irrer Sprung von München nach Leipzig, zu merken, ach, man kann auch so rumlaufen in Leipzig. Und als ich jedes Mal nach München zurückgekommen bin, habe ich gedacht, man kann sich auch schön anziehen. Ist ja interessant. Und das Gleiche erlebe ich jetzt innerhalb Berlins auch wieder. Wenn man von Mitte nach Prenzlauer Berg fährt und dann nach Neukölln fährt, wo ich jetzt zum Beispiel wohne, oder nach Schöneberg, von wo wir aus wir senden, das sind immer ganz andere Kleidungsstile und bewusste Entscheidungen, die da nach außen getragen werden. Warum haben wir das innerhalb Deutschlands auch so divers? Warum ist München zum Beispiel so eine Dresscode-Oase scheinbar?
Ja, das ist sehr interessant. Ich kann auch da nur vermuten, dass München muss sich nicht mehr beweisen. München hat seine Klientel, da sind auch viele Künstler, viele Kunstschaffende. Und Berlin musste sich ja einfach nochmal komplett neu definieren und auch außerhalb dieser Hauptstadtideologie definieren. Und Berlin ist schon immer eine Stadt gewesen, wo viel Kreativität gewachsen ist, aber die möchte man auch sichtbar machen. Das ist das, was ich jetzt mal einfach nur annehmen kann, dass es so ist. Ich bin ja selber auch in Berlin groß geworden, habe aber auch lange Jahre, 13 Jahre meines Lebens habe ich in der Schweiz gelebt, wo es nochmal ganz anders ist, wo auch die Kommunikation anders ist. Und jetzt bin ich halt im Rhein-Main-Gebiet. Also es gibt wirklich verschiedene regionale Auffassungen, was Kleidung angeht.
Katharina Starley, Imageberaterin, Modedesignerin und auch Autorin einiger Bücher zum Thema Stilbewusstsein, hat uns erzählt, warum es Dresscodes gibt, warum die auch gut sind und wieso die Deutschen in der Hinsicht mal wieder eher in der zweiten Liga spielen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Rotterdam. Der Zoll im Hafen von Rotterdam hat eine an Nordkorea adressierte Wodka-Lieferung beschlagnahmt. Dies bestätigte ein Sprecher der niederländischen Zollbehörde heute. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge war die Ladung für Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bestimmt. Dieser hatte gerade erst wegen Lebensmittelknappheit im eigenen Land die Vereinten Nationen um humanitäre Hilfe gebeten. Für das laufende Jahr fehlen nach UN-Angaben in Nordkorea voraussichtlich 1,4 Millionen Tonnen Lebensmittel. Der in Holland beschlagnahmte Container mit rund 90.000 Flaschen russischen Wodkas sei auf dem Schiff einer chinesischen Reederei unter einem Flugzeugrumpf versteckt gewesen. Warum russischer Wodka transportiert von einer chinesischen Reederei mit Zielort Nordkorea den Lieferweg über die Niederlande nahm, ist bis jetzt noch unklar.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.